Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Agrar Science Wissen Kompakt der HPL-Verein bei Gumpenstein. Heute sprechen wir über ein Thema, das für unsere Zukunft entscheidend ist: Energie und Energiegemeinschaften. Wie können wir gemeinsam die Energiewende vorantreiben? Welche Rolle spielen lokale und regionale Initiativen? Und wie können wir unsere Energieversorgung nachhaltiger, unabhängiger und kostengünstiger gestalten? Mein Name ist Andreas Steinwieder und unser heutiger Gast ist Kurt Leonhardsberger, Experte, wenn es um nachhaltige Energiegewinnung, zum Beispiel aus Windkraft, geht. Herr Leonhardsberger ist aber auch ein Fachmann im Bereich Energiegemeinschaften. Er kann uns heute spannende Einblicke dazu geben, wie solche Gemeinschaften funktionieren, welche Vorteile sie bieten und warum sie ein Schlüssel zur dezentralen Energieversorgung sind. Lieber Herr Leonhardsberger, lieber Kurt, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
Lieber Kurt, das Thema nachhaltige Energiebereitstellung beschäftigt dich schon sehr viele Jahre. Ich habe ein bisschen recherchiert. Vielleicht kannst du zu Beginn ein bisschen deine Ausbildung und beschreiben und warum du diesem Thema so einen großen Platz in deinem Leben widmest.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, meine Ausbildung zeigt schon sehr gut, dass ich mich für sehr viele Dinge begeistern kann. Ich habe nach der Hauptschule bin ich an die Handelsakademie in Berg gegangen, habe dort quasi meine Matura gemacht und habe mir eigentlich immer gedacht, dass ich im wirtschaftlichen Bereich tätig sein möchte, habe dann aber meine Begeisterung für die Technik entdeckt und habe dann beschlossen, einen Bachelor an der FH in Hagenberg zu machen im Bereich Medientechnik und Design. Das klingt jetzt sehr grafisch, aber in Wirklichkeit ist es auch Elektrotechnik und Programmier, also IT-Studium eigentlich. Und habe im Zuge dieses IT-Studiums dann wirklich auch gesehen, wie wichtig eigentlich dieses ganze Thema Elektrotechnik ist. Und in dem Kontext bin ich dann auch immer stärker mit der Energiewende, mit damals nur mit Photovoltaik und schon mit den ersten Zügen der Stromspeicher in Berührung gekommen und habe mir gedacht, ja, das interessiert mich eigentlich so wirklich und in dem Bereich möchte ich eigentlich tätig werden. Habe dann aber gesehen, naja, da fehlt mir eigentlich das Know-how, weil ich kenne mich zwar elektrotechnisch aus, aber so im Systemischen, also warum brauche ich Photovoltaik, was macht das, was sind so die Probleme damit, das war mir eigentlich nicht bekannt. Und ich habe dann berufsbegleitend begonnen, einen Master zu studieren an der FH Technikum Wien zum Thema erneuerbare Energiesysteme, um mir einfach auch dort die Grundlagen anzueignen und habe da eigentlich sehr, sehr stark und auch in meiner täglichen Arbeit profitiere ich weiterhin sehr, sehr stark davon, dass ich eine sehr breite Ausbildung habe, weil die Energiewende ist wirklich eine interdisziplinäre Herausforderung. Es reicht nicht, wenn man einfach sagt, ja, ich bin der Elektrotechniker und ich kenne mich da aus. Ja, solche Expertinnen brauchen wir auch, aber es braucht auch Leute mit einem Systemverständnis. Sie sagen, ich weiß, ich kenne mich elektrotechnisch aus, ich verstehe die IT dahinter, Energiesysteme müssen ja kommunizieren über Protokolle und Schnittstellen, ich kann auch die Wirtschaftlichkeit bewerten, ich weiß, was Brutto-Netto ist und so weiter. Und die Leute braucht es und von dem profitiere ich eigentlich in meinem täglichen Arbeiten sehr, sehr stark, dass ich da so eine ja, sehr breit gefächerte und abwechslungsreiche Ausbildung genießen durfte.
Wo bist du beruflich dann eingestiegen?
Ich bin ganz am Anfang, also nach meinem Bachelorstudium, bei einer kleinen Firma hier in Berg eingestiegen, die damals Solarthermieanlagen gemacht hat und wo der Geschäftsführer damals die Idee hatte, wir brauchen ein Energiemanagementsystem, wo man von der Ferne aus drauf zugreifen kann, weil die Firma war sehr stark im Bereich der Hotellerie tätig. Und da war natürlich Warmwasser in der Hotellerie, ja, das muss vorhanden sein. Und wenn es einmal irgendwo eine Störung gibt, eine Blockade und so weiter, dann muss auch am Wochenende der Störungsdienst ausfahren. Und sehr oft waren es Kleinigkeiten, wo man sagt, da fahre ich hin, drücke einen Knopf, den Entstörknopf und fahre wieder nach Hause. Und das hat 10 Stunden gedauert. Und da bin ich dann auch sehr stark mit dem Thema Energiemanagement, Fernzugriff, intelligente Steuerungen und Regelungen erstmals in Berührung gekommen. Und da hat mich dann das Fieber für diese oder die Begeisterung für diesen Bereich eigentlich so richtig gepackt.
Und heute sitzt du im Technologiezentrum in Berg und bist wie tätig? Allein als Privatunternehmer oder?
Genau, ich habe mich nach einigen Zwischenstationen, die alle sehr, sehr spannend waren, unter anderem war ich jahrelang für den Forschungsschwerpunkt erneuerbare Energiesysteme an der Fachhochschule Technikum Wien tätig. Ich bin dort nach meinem Studium quasi hängen geblieben, bin in den neu damals neu gegründeten Forschungsbereich eingestiegen und in die Welt der Forschung eingetaucht und habe dann nach einigen Jahren diesen Bereich auch übernommen und mit 30 Kollegen und Kollegen nationale Forschungsprojekte gemacht und habe mich dann nach einer Zwischenstation bei der Firma Neum, wo ich mich mit einem meiner Kernthemen, nämlich dem Thema Stromspeicher, beschäftigen durfte, vor über einem Jahr dann selbstständig gemacht und genieße jetzt diese sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, befasse mich hauptsächlich mit Forschung und Entwicklung und auch Consulting, egal ob jetzt für Gemeinden oder Unternehmen oder auch im Privatbereich, da ist ein enormer Bedarf da und das freut mich sehr.
Also es dreht sich alles um Energie bei dir.
Immer, genau.
Warum brauchen wir eine Energiewende?
Naja, ich glaube, über dieses Thema könnten wir jetzt wahrscheinlich mehrere Tage reden. Und ich bin ja nur groß geworden mit dem, wir müssen uns über alternative Energien Gedanken machen, weil irgendwann gehen uns Öl und Gas aus. Diese Angst oder vielleicht auch sogar diese Hoffnung, weil sie wäre ja ein Beschleuniger gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre, die ist bisher nicht eingetroffen. Das heißt, die Gründe haben sich ein bisschen verschoben. Ich glaube, wir brauchen die Energiewende einfach, weil, wenn wir so weitermachen, die Temperatur von unserem Planeten ansteigt. Es gibt ja wenig Fakten, die so gut wissenschaftlich belegt sind wie der Klimawandel. Und irgendwann werden wir auf einem Planeten leben, wo halt die Hälfte der Fläche nicht mehr bewohnbar ist. Und ich denke, wenn man sich einfach unsere Entwicklung anschaut, immer mehr Menschen leben da, immer mehr Menschen möchten auch versorgt werden, dann müssen wir einfach etwas gegen den Klimawandel machen. Und da kommt es halt zur Energiewende. Wir müssen sicherstellen, weniger fossile Rohstoffe zu verbrennen und halt unsere Energieversorgung erneuerbar zu machen. Und das ist ja eigentlich was, wenn man darüber nachdenkt, absolut logisch ist. Ich kann ja nicht permanent etwas verbrennen und das ist dann weg und eigentlich auf Kosten der Erde leben, weil das über Jahrmillionen Jahre entstanden ist, sondern ich muss mir ja in jedem Lebensbereich sollte ich eigentlich nachhaltig agieren. Das heißt, ich kann ja nicht mehr Geld ausgeben, als was ich habe. Ja, eine Zeit lang, aber irgendwann ist auch da Ende. Und das haben wir heute halt jetzt auch im Energiebereich. Und ich persönlich sehe es halt sehr, sehr spannend, wie über die Energiewende diskutiert wird, weil die Energiewende ist sehr oft negativ behaftet, höhere Kosten und alles ist schlecht und schwierig und kompliziert. Und das Leben war ja so schön wie wir noch nicht über Klimawandel und Energiewende diskutieren müssen. Aber ich sehe das ganz anders. Ich sehe die vielen, vielen Vorteile einer Energiewende. Und ich glaube, wenn wir in 30, 40 Jahren wieder hier sitzen, vielleicht nicht mehr wir, sondern unsere Enkelkinder, und irgendwann mal erklären, wie wir mit Energie umgegangen sind, dass da großes Unverständnis kommt. Also ich glaube, dass die Kinder dann sagen, warum habt ihr das gemacht? Das ist ja völlig gegen jeden Instinkt oder gegen jeden nachhaltigen Trend. Nur wir sind halt so gefangen in diesem System, dass wir glauben, das ist wirklich richtig, wie wir das machen. Oder das ist die einzige Möglichkeit.
Wir reden heute über Energiegemeinschaften. Was versteht man unter einer Energiegemeinschaft? Sind wir das jetzt nicht auch mit der OPEC?
Ja, natürlich. Also wie so oft kann man natürlich verschiedene Definitionen für Wörter finden. Bei der Energiegemeinschaft ist es so, dass das eigentlich mittlerweile ein sehr klar definierter Begriff ist. Das heißt, eine Energiegemeinschaft heißt, dass sich mehrere Menschen und auch Unternehmen oder Gemeinden zusammenschließen können und sagen, wir möchten uns gemeinsam um unsere Energieversorgung kümmern. Was heißt das jetzt konkret? In einer Energiegemeinschaft können sich Produzenten und Verbraucher zusammentun. Und der Produzent kann zum Beispiel sagen, wenn ich zu viel Energie habe, weil meine PV-Anlage um die Mittagszeit mehr produziert, als was ich brauche, dann kannst du das als Verbraucher gerne verwenden. Das heißt, ich verkaufe dir oder schenke dir, in der Regel verkauft man es, meine überschüssige Energie und wir können uns den Preis gemeinsam ausmachen.
Jetzt ist es aber so, dass ich bin Produzent, du bist der Verbraucher, du sitzt irgendwo anders, vielleicht einige Kilometer von mir entfernt. Da braucht es in der Mitte ja was, oder?
Genau, es braucht grundsätzlich das Netz. Also auch die Energiegemeinschaften nutzen natürlich weiterhin das öffentliche Netz und das ist auch durchaus sinnvoll, weil dieses Netz ist ja da. Und ich glaube, es wäre jetzt absolut ein Fehler, zu beginnen, da eine zweite Infrastruktur aufzubauen, damit wir uns gegenseitig mit Energie versorgen können. Das heißt, wir haben das Netz, wir haben diese Autobahn, nenne ich es einmal, und die nutzen wir auch in den Energiegemeinschaften.
Das heißt aber auch, ich muss dafür bezahlen, dass ich diese Autobahn benutze. Und diese Autobahn hilft mir aber auch, mit meinen Überschüssen zum Beispiel umzugehen. Oder sie nehmen das auf und geben es weiter an andere und können daraus zum Beispiel auch speicherbare Energie machen, oder?
Genau, für diese Autobahn muss ich quasi bezahlen und das ist auch, mir ist immer der Fairness-Gedanke sehr, sehr wichtig, das ist auch nur fair. Ich nutze diese Infrastruktur, damit ich meinen Strom zu dir oder umgekehrt bringe und das kostet halt was. Das Schöne daran ist, dass der Gesetzgeber gesagt hat, in einer Energiegemeinschaft muss ich nicht so viel für diese Nutzung bezahlen wie normalerweise. Ich muss ja immer für das Netz bezahlen, wenn ich als Verbraucher Energie aus dem Netz beziehe, zahle ich dafür Netzentgelte. Wenn ich in einer Energiegemeinschaft bin, das heißt, ich schicke dir meinen Strom, dann musst du für diesen Strom weniger bezahlen. Zumindest dann, wenn wir eine erneuerbare Energiegemeinschaft gegründet haben, weil es gibt verschiedene Varianten von Energiegemeinschaften. Und bei den Erneuerbaren, da unterscheidet man wieder zwischen regional und lokal, kann ich mir bis zu 57% der Netzentgelte sparen. Das sind heute 2 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Sprich, allein über das reduzierte Netzentgelt können wir in einer Energiegemeinschaft durchaus größere Summen sparen.
Du hast vorher zwei Worte gesagt, regional und lokal. Da gibt es einen Unterschied bei den Energiegemeinschaften. Kannst du mal das Lokale erklären?
Ja, gerne. Bei der lokalen Energiegemeinschaft darf ich mit Menschen oder mit Unternehmen, mit Teilnehmerinnen eine Energiegemeinschaft gründen, die hinter demselben Trafo sitzen. Das heißt, wenn wir jetzt klassisch in einem kleinen Ort bleiben mit ein paar tausend Einwohnerinnen, dann hat dieser Ort wahrscheinlich 10, 20 Trafos. Die sieht man, die älteren sieht man oft nur, weil das sind diese Trafos, die nach oben gebaut sind. Moderne Trafos sind dann öfters schon irgendwo versteckt, sieht man nicht mehr so, Erdleitungen und so weiter. Das heißt, mein geografischer Raum, in dem ich die Energiegemeinschaft gründen kann, ist oft sehr stark begrenzt. Das ist dann meistens auf einen Ortsteil, auf eine kleinere Siedlung. Meistens kann ich halt mit 30, 40, 50 Teilnehmerinnen theoretisch eine Energiegemeinschaft gründen.
Zwischenfrage, ich bin ein Bauer, habe Fläche, Dach oder auch Freifläche, wo ich eine PV-Anlage hinstelle. Das heißt, ich finde in meinem lokalen Umkreis Abnehmer, oder? Und ja, mit genau, denen schließe genau. Ich dann, gründe ich eine Energiegemeinschaft.
Genau. Das ist ein ganz ein tolles Beispiel. Der Landwirt schaut einfach in seinem Umfeld, wer da noch hinter demselben Trafo sitzt. Da gibt es sicher einige Verbraucher und kann dann, da ja in der Energiegemeinschaft der Preis frei verhandelbar ist, kann dann mit den Abnehmern einen Preis vereinbaren, wo der Landwirt mehr bekommt für die eingespeiste Energie, als was er jetzt von seinem Energieversorger oder von der ÖMAG bekommt. Und der große Vorteil für den Verbraucher ist, abgesehen davon, dass er weiß, wo kommt meine Energie her, nämlich vom Landwirt oder Energiewirt sogar in dem Fall, dass er sich über den Arbeitspreis, über den Energiepreis etwas spart, aber auch über das Netzentgelt und sogar weniger Steuern und Abgaben bezahlt.
Wie geht es dem, der dazwischen drinnen sitzt, der hat ja jetzt den Strom verkauft und verliert ja ein bisschen dabei, oder? Gibt es da Widerstände?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, man muss ja Dinge auch immer offen ansprechen und bei vielen Dingen neigen wir ja dazu immer alles, wie sozusagen, niemand stört sich daran. Und natürlich, wenn sich etwas verändert, dann gibt es sehr oft und hoffentlich viele Gewinner und Gewinnerinnen, aber es gibt auch Unternehmen oder Institutionen, die halt dann vielleicht weniger Umsatz machen oder weniger verdienen. Und das ist bei den Energiegemeinschaften natürlich der Fall. Wenn ich dir als Landwirt den Strom abkaufe, dann muss ich diesen Strom ja nicht vom Energieversorger kaufen, wo ich bisher den Strom eingekauft habe. Und ja, das führt natürlich beim Energieversorger nicht zu großen Freudensprüngen, aber es gibt jetzt auch keinen großen Widerspruch. Ganz im Gegenteil, die Energieversorger, die mit der Zeit gehen, und der Energieversorger muss sich natürlich neu aufstellen, weil dem ist schon klar, Strom mit Gas oder Öl zu produzieren und zu verkaufen, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das heißt, die innovativen Energieversorger, die haben natürlich auch das Potenzial von Energiegemeinschaften schon lange selber erkannt und bieten mittlerweile auch an, Energiegemeinschaften bei der Gründung, aber auch im Betrieb kostenpflichtig zu unterstützen. Das heißt, manche jammern, aber die meisten haben, glaube ich, erkannt, ihr Geschäftsmodell verändert sich, ich muss mit der Zeit gehen und versuchen einfach genau aus solchen sehr positiven Entwicklungen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und damit von solchen Dingen auch mit profitieren zu können.
Wir sind bei den lokalen Energiegemeinschaften. Welche Rechtsform ist da üblich? Bin ich in einem Verein oder wie stelle ich mich da auf?
Du hast es ja schon korrekt angesprochen, eine Energiegemeinschaft braucht immer einen Träger. Das heißt, ich muss einen Verein oder eine Genossenschaft gründen. In Österreich ist eben die Vereinsform sehr, sehr üblich oder sehr, sehr häufig eigentlich, weil der Verein einfach etwas ist, was jeder kennt. Das heißt, ein Vereinsbeitritt macht auch niemanden Angst, wenn ich zu dir sage, da gründen wir einen Verein, treten wir einem Verein bei, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, überhaupt kein Problem, ich bin sowieso beim Musikverein, beim Fußballverein. Das heißt, die Hemmschwelle ist sehr, sehr gering und die Vereinsgründung ist sehr, sehr günstig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Genossenschaft zu gründen. Das ist gerade, wenn die Energiegemeinschaft vielleicht etwas größer werden soll. Wir haben ja dann auch die Möglichkeit, in Energiegemeinschaften durchaus ein paar hundert oder ein paar tausend Teilnehmerinnen reinzuholen. Dann geht es auch um größere Summen. Dann macht es auch Sinn, vom Verein eher in Richtung Genossenschaft zu schwenken. Mit dem kleinen Nachteil, dass eine Genossenschaftsgründung etwas mehr Geld kostet und dass auch die Hemmschwelle etwas höher ist, weil Genossenschaften halt nicht so üblich sind wie Vereine.
Wenn man jetzt das zweite Beispiel, das du genannt hast, das ist die regionale Energiegemeinschaft, was ist damit gemeint?
Die regionale erneuerbare Energiegemeinschaft hat den Vorteil, dass ich geografisch in einem größeren Gebiet zusammenarbeiten kann. Das heißt, der limitierende Faktor ist das Umspannwerk, beziehungsweise bei manchen Netzbetreibern die Sammelschiene am Umspannwerk. Aber im Wesentlichen heißt das, ich kann mit allen Menschen, die hinter demselben Umspannwerk, also von der Mittelspannung auf die Niederspannung, sitzen, eine Energiegemeinschaft machen.
Wie häufig sind so Umspannwerke?
Naja, ich sage immer so klassisch, ein Bezirk wird oft von einem oder zwei Umspannwerken versorgt. Das variiert natürlich ganz stark, aber mein Potenzial ist plötzlich nicht mehr, sind nicht mehr die 30, 40 Teilnehmerinnen, die hinterm Trafo sitzen, sondern ich rede plötzlich von 3.000, 4.000, 5.000 Zählpunkten, die mit mir in eine Energiegemeinschaft gehen können. Und das bringt halt viele Vorteile mit sich, weil die Energiegemeinschaft kann größer werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht auch eine Kleinwasserkraftanlage dabei habe, die rund um die Uhr Energie erzeugt, oder eine Kleinwindkraftanlage oder eine Biogasanlage, die ist auch wesentlich höher. Und damit bin ich eher der Meinung, dass es mehr Sinn macht, auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten als auf lokaler Ebene. Aber natürlich haben beide Formen absolut ihre Existenzberechtigung, ihre Vor- und Nachteile. Auf lokaler Ebene spare ich mir eben die zuvor erwähnten 57% beim Netzentgelt, das heißt 4 Cent pro Kilowattstunde ungefähr. Auf regionaler Ebene spare ich mir etwas weniger, nämlich nur 28%, circa 2 Cent pro Kilowattstunde. Und da sind wir auch wieder bei der Fairness. Wenn mein Strom nur eine geringe Distanz im Stromnetz zurücklegt, dann muss ich weniger zahlen. Wenn ich auf regionaler Ebene zusammenarbeite, das heißt, den Strom dann durchaus von einem Ort zum anderen schicke, dann muss ich halt ein bisschen mehr dafür bezahlen. Das ist aus meiner Sicht nur fair.
Jetzt ist es bei erneuerbarer Energie oft so, dass der regionale Netzbetreiber die Menge der Produktion begrenzt, weil das Netz überlastet ist. Das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung für die auch jetzt sozusagen. Ich habe zu gewissen Zeiten rund um die Mittagszeit sehr viel Strom aus der PV-Anlage, in der Nacht sehr wenig oder gar nichts aus dem Bereich. Wie siehst du das Thema? Gibt es da Hürden, wo ich sage, okay, bevor ich mit einer Energiegemeinschaft anfange, muss ich zuerst mit dem Netzbetreiber reden?
Also der Netzbetreiber ist bei der Gründung einer Energiegemeinschaft sowieso eingebunden, weil der Netzbetreiber hat die wichtige Aufgabe, diese Energie aufzuteilen. Weil auch wenn du in einer Energiegemeinschaft bist, hast du ja weiterhin einen Energieversorger. Der Energieversorger versorgt dich immer dann, wenn dich die Energiegemeinschaft nicht versorgen kann, beziehungsweise wenn du ein Einspeiser bist, der nimmt dir deinen PV-Überschuss immer dann ab, wenn die Energiegemeinschaft keinen Bedarf hat. Das heißt, der Netzbetreiber ist eine ganz wichtige oder hat eine ganz wichtige Rolle im Thema Energiegemeinschaften, weil er teilt dann diese Energie auf. Das heißt, er bekommt die Smart-Meter-Daten und macht aus diesen Smart-Meter-Daten diese Aufteilung und sagt, aha, der Andreas hat heute zu Mittag aus der Energiegemeinschaft Energie bezogen. Das heißt, diese Verbrauchsdaten müssen zur Energiegemeinschaft. Aber am Abend hat er vom Energieversorger die Energie bezogen. Das heißt, diese Verbrauchsdaten schicke ich an den Energieversorger. Der ist da also eingebunden. Ohne den geht's gar nicht.
Und die ziehen auch mit. Also ich bin jetzt ein Bauer und ich möchte es jetzt bei mir daheim starten. Dann gehe ich erstens zu meinem Netzbetreiber in der Region oder kann ich da irgendwen auswählen? Kann ich die niederösterreichische Energie oder nehme ich die steirische oder kann ich wenn der eine nicht mitmacht, gehe ich zum anderen? Habe ich da ein bisschen ein Druckmittel?
Also grundsätzlich muss man unterscheiden und das ist in der Bevölkerung nach wie vor sehr schwierig. Wir haben ja eigentlich einen Energieversorger und wir haben einen Netzbetreiber. Der Energieversorger, der ist der, der dich mit Energie versorgt oder dir die Energie abnimmt. Den kannst du in Österreich seit der Liberalisierung frei wählen und den kannst du auch, egal ob mit oder ohne Energiegemeinschaft, frei wählen. Dein Netzbetreiber ist der, der dir quasi das Netz bis vor die Haustür gelegt hat. Den kannst du natürlich nicht frei wählen, weil dann hätten wir 17 Parallelnetze, weil jeder, dann wären wir so wie beim Mobilfunk, sage ich mal, wo es in jedem Ort mehrere Mobilfunktürme gibt, damit ich freie Wahl habe. Im Strombereich haben wir das nicht. Dein Netzbetreiber, der wird dir dadurch vorgegeben, wo du quasi dein Haus gebaut hast oder wo du wohnst. Und der Netzbetreiber darf aber nicht Nein sagen. Er hat die gesetzliche Verpflichtung, Energiegemeinschaften zu ermöglichen, zu unterstützen. Und er macht das auch. Also wir leben ja mittlerweile in einer Zeit oder gerade in den letzten Jahren war ja das Image der Netzbetreiber vielleicht nicht das Positivste, mitunter auch begründet, aber im Bereich der Energiegemeinschaften muss man da ein bisschen relativieren. Gerade die größeren Netzbetreiber, die haben das mittlerweile erkannt, das akzeptiert, das ist ihre Aufgabe und das machen sie auch sehr, sehr zufriedenstellend. Natürlich gibt es da und dort immer wieder Herausforderungen zu lösen, gerade mit kleineren Netzbetreibern, die oft nur 3.000, 4.000, 5.000 Zählpunkte betreiben. Für die ist das Thema natürlich schon ein schwieriges Thema, weil die haben im Prinzip wenig Personal und plötzlich müssen sie aber sehr viel verändern. Sie brauchen ja auch neue Systeme. Dieses System mit, wer hat die Energie verbraucht, wo schicke ich den Verbrauch hin, das macht ja keine Person, das macht ein IT-System. Das heißt, mein IT-Dienstleister muss das wieder programmieren, muss das testen, muss das einspielen und so weiter. Das sind ja auch Aufwände, die man machen muss. Und da hat natürlich ein größerer Netzbetreiber, der sagt, na, kein Problem, das mache ich halt, das kostet mir halt ein paar 100.000 €. Ist halt einmal so, ein kleiner Netzbetreiber, der vielleicht mit dem Alltag zu kämpfen hat, mit den vielen Herausforderungen, Netzausbau und so weiter, der tut sich bei solchen Themen natürlich etwas schwerer. Und von daher muss man vielleicht auch einmal Verständnis haben, wenn ein kleiner Netzbetreiber sagt, ja, ich unterstütze dich gern, aber bitte komm vielleicht erst in einem halben Jahr wieder, weil mein System kann das aktuell noch nicht leisten.
Gibt's, wir haben vorher regional und lokal gehabt, gibt's da jetzt da in der Umsetzung unterschiedliche Rechtsschienen, die ich beachten muss, oder ist dort genauso der Verein möglicherweise die optimale Form oder die Genossenschaft ist es? Was sind die Unterschiede zwischen lokal und regional? Einerseits hast du gesagt, die Netzgebühren sind unterschiedlich. Gibt es noch weitere?
Im Großen und Ganzen unterscheiden sich diese zwei Konzepte wirklich nur dadurch, dass eben mein Einzugsgebiet, nennen wir es so, unterschiedlich ist. Das heißt, bei den Lokalen bin ich halt in einem kleineren Einzugsgebiet hinterm Trafo, bei den Regionalen in einem größeren Einzugsgebiet hinter dem Umspannwerk. Ich spare mir bei den Lokalen mehr Netzentgelte, bei den Regionalen ein bisschen weniger. Ansonsten gibt es an sich keine großen Unterschiede.
Kommunikation ist wahrscheinlich eine andere notwendig.
Wenn genau, also man muss natürlich schon auch sagen, und ich habe auf einige Energiegemeinschaften, da sind schon 500, 600 Teilnehmerinnen drinnen, da handeln wir 1, 2, 3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Da muss natürlich eine andere Professionalität dahinter sein, als wenn ich vielleicht eine lokale erneuerbare Energiegemeinschaft mache mit meinen zwei besten Freunden, mit meinen drei Nachbarn und vielleicht nur meinen Großeltern. In der Konstellation wird einfach vieles passieren. Da kann man sich vieles nur ausmachen, da kann man sich zusammenlegen und ob die Rechnung aus der Energiegemeinschaft oder die Gutschrift jetzt am 1. des Monats kommt oder am 17. wird nicht so tragisch sein. Wenn ich mal ein bisschen größer bin, dann muss das natürlich auch professionell sein. Ich muss kommunizieren, ich brauche klare Regelwerke und so weiter. Und das heißt, ich muss da schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Das ist auch der Grund, warum sich größere Energiegemeinschaften meistens einen Dienstleister suchen, der sie einfach dabei unterstützt. Es sind ja auch Themen wie zum Beispiel eine Energiegemeinschaft muss eine Steuererklärung machen. Eventuell ist sie umsatzsteuerpflichtig, weil sie die Grenzen des Kleinunternehmers quasi überschreitet. Damit muss man sich einfach beschäftigen und das muss man dann wirklich auf stabile, professionelle Beine stellen.
Wenn ich jetzt spüren wir es einmal durch, ich bin der Huberbauer und ich möchte jetzt eine Energiegemeinschaft gründen oder ich habe vor, Strom zu produzieren, ich möchte auch Energiewirt sein, ein zusätzliches Standbein am Betrieb haben. Wie gehe ich es dann an? Dann ist der nächste Schritt, zum Netzbetreiber zu gehen oder gehen wir es einfach durch? Ja. Du begleitest ja diese Prozesse.
Genau. Also ich glaube, als erstes ist es einmal wichtig, dass man sich einfach wen an Bord holt, der das schon einmal gemacht hat und der bei den ersten Schritten ein bisschen unterstützt. Zum Beispiel, macht das Ganze überhaupt Sinn? Mhm. Auch finanziell. Und ich sage immer, der finanzielle Gedanke sollte nicht im Vordergrund stehen, aber natürlich tut er es. Gerade wenn ich bei einem Landwirt vielleicht von einer größeren Anlage rede und der halt keine 5 kW Peak um hat, sondern vielleicht 100 oder 200, da geht es ja am Ende des Tages, der hat ja auch entsprechend investiert und das soll sich ja auch amortisieren. Das heißt, man kann die Wirtschaftlichkeit nicht wegdiskutieren. Und da ist der erste Schritt, dass man sich mal anschaut, macht eine Energiegemeinschaft überhaupt Sinn? Wie viel Energie kann so ein Landwirt überhaupt in die Energiegemeinschaft einspeisen? Wie viele Verbraucher gibt es in seinem Umfeld überhaupt, die ihm das abnehmen würden? Weil ich sage, im schlimmsten Fall haben alle seine Nachbarn auch eine PV-Anlage. Ja, dann bringt uns die Energiegemeinschaft im lokalen Bereich einmal gar nichts. Sehr oft ist es dann auch ein Kostenthema. Gibt es vielleicht schon eine Energiegemeinschaft, eine regionale, wo er sich beteiligen kann und die vielleicht nur Produzenten sucht oder muss er wirklich selber gründen? Das sind einfach Sachen, die kann man in einem zweistündigen Gespräch einmal durchgehen, wenn man weiß, welche Fragen man stellen muss. Und dann hat man am Schluss wirklich, kann man am Schluss wirklich eine klare Empfehlung aussprechen und in diese Richtung geht's dann. Und wenn es in die Richtung geht, dass man sagt, ja, wir machen eine Energiegemeinschaft, dann starte ich sehr oft einmal mit einer groben Potenzialabschätzung. Das heißt, schauen wir uns einmal das Umfeld an. Gibt schon eine Energiegemeinschaft? Gibt es Verbraucher, die das abnehmen könnten? Wollen wir vielleicht auf lokaler Ebene bleiben, weil da vielleicht gleich ein zweiter Landwirt mit einem hohen Stromverbrauch daneben ist, der aus irgendwelchen Gründen keine PV-Anlage hat und auch keine installieren möchte? Dann kann es ja durchaus Sinn machen, eine kleine lokale Energiegemeinschaft zu gründen. Oder muss ich vielleicht ein bisschen weiter schauen? Gibt es vielleicht ein paar Unternehmen mit einem großen Stromverbrauch? Gibt es ein paar private Verbraucher mit einem Stromverbrauch, die mit mir in eine Energiegemeinschaft gehen würden? Wenn ich das dann habe, dann ist eigentlich der nächste Schritt, einmal mit der Vereinsgründung zu starten, Vereinsstatuten aufzusetzen. Es braucht aus meiner Sicht immer klare Regeln, weil sehr oft wird das ein bisschen romantisiert, dieses, ja, wir arbeiten zusammen, aber am Ende des Tages, eine Zusammenarbeit funktioniert in den meisten Fällen nur dann, wenn es klare Regeln gibt. Was ist, wenn jemand nicht mehr möchte? Kündigungsrecht. Wer ändert den Tarif? Der Energiewirt wird sagen, naja, ich verkaufe euch den Strom um 1 €. Der Verbraucher wird sagen, na, ich würde lieber nur 5 Cent dafür bezahlen. Also wie kommt das zustande? Brauche ich eine Mehrheit im Verein? Braucht es eine Generalversammlung? Kann das der Vorstand beschließen? Gibt es dann ein außerordentliches Kündigungsrecht? Also es braucht einfach stabile Rahmenbedingungen.
Da gibt es Vorlagen dafür?
Da gibt es mittlerweile viele Vorlagen. Das muss man Gott sei Dank nicht mehr wie vor 3 Jahren noch selber ausarbeiten, sondern insbesondere die Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, die beim Klima- und Energiefonds angesiedelt ist und eine tolle Homepage hat, bietet da entsprechende Vorlagen. Und diese Schritte, die wir jetzt gerade skizzieren, die haben Sie auch in einem Online-Leitfaden quasi wirklich toll abgebildet, wo man sie dann Schritt für Schritt durcharbeiten kann und dieser Online-Guide sagt einem immer, was jetzt gemacht werden
muss. Wir werden diesen Link zum Podcast dazustellen auf der Homepage bei uns.
Super, dann. Das macht sicher Sinn
und hilft. Und dann gibt es auch solche interessierte, innovative Menschen wie dich, die diese Prozesse begleiten, oder?
Genau, sehr oft, ich sage, hilft ja, wie formuliere ich es am besten? Ich glaube, der Mensch ist wichtig. Das ist auch der Grund, warum Energiegemeinschaften funktionieren und warum Energiegemeinschaften, das sind zumindest meine Erfahrungen, dann am besten funktionieren, wenn sie ein Gesicht oder Gesichter haben. Das heißt, die Idee, irgendwo von irgendjemandem eine Energiegemeinschaft betreiben zu lassen, die funktioniert gar nicht so gut, weil von einem anonymen Energieversorger zu einer anonymen Energiegemeinschaft zu wechseln. Ja, ich spare mir ein paar Cent, aber am Ende des Tages reich werde ich nicht dadurch. Das heißt, ich werde das eher nicht machen. Überall dort, wo es Leute gibt, die dafür brennen. Ich habe Energiegemeinschaften, da stehen 3 Pensionisten dahinter, die gesagt haben, wir wollen in der Pension dieses Thema vorantreiben. Die funktionieren super. Ich habe Energiegemeinschaften, wo die Gemeinde dahinter steht, wo sich der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin hingestellt hat und sagt, wir wollen was für die Bevölkerung machen, wir wollen gemeinsam für unsere Energieversorgung verantwortlich machen. Und das zeigt einfach, der Mensch ist wichtig. Und das ist aber bei der Gründung schon ein Thema. Ja, ich kann mich in alles einlesen. Man findet mittlerweile jede Information, die man braucht, online. Keiner muss mit mir reden. Aber ich glaube, es ist sehr oft angenehm, dass man das Gefühl hat, hey, da ist wer an meiner Seite, der hilft mir durch diesen Prozess, der hat schon Erfahrung, der kann mich vielleicht auch davor bewahren, einmal in die falsche Richtung einen Schritt zu machen. Und genau, da freue ich mich immer, wenn es interessierte Leute gibt, die sagen, machen wir das
gemeinsam. Was sind so falsche Schritte? Beispiel dafür?
Ah, das ist eine gute Frage.
Steuerlich,
glaube ich, ist ein großes Thema. Also es gibt auch, ich kenne viele Energiegemeinschaften, die sagen, naja, wir sind ja gemeinnützig und daher nicht körperschaftsteuerpflichtig. Und ich sehe da halt zum Beispiel wirklich ein großes Gefahrenpotenzial, dass dann in 2-3 Jahren doch irgendwann das Finanzamt anklopft und sagt, na, ihr seid eigentlich nicht gemeinnützig und die aktuelle Rechtsprechung geht ganz stark in diese Richtung und dann muss ich mir als lokale oder regionale Energiegemeinschaft hinstellen und meinen 100 oder 200 Mitgliedern sagen, naja, leider müssen wir jetzt nachzahlen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einfach der Tod einer Energiegemeinschaft und das sind so Stolperfallen. Auch die falsche Einschätzung des Aufwands, der damit verbunden ist, ist oft so ein Thema, gerade in der Anfangsphase. Also nur vor 2-3 Jahren hatte ich viele, die gesagt haben, wir brauchen keinen Dienstleister. Die Steuererklärung, ja, ich habe einen Freund, der ist Steuerberater, der macht mir das sicher gratis. Und die Abrechnung, also einmal im Monat oder Quartal die Rechnungen auszuschicken, na, das mache ich auch selber. Und Mahnwesen, na, das mache ich auch selber. Und plötzlich kommt man halt drauf, na ja, so lustig ist es dann gar nicht mehr, jedes Monat 100 Rechnungen auszusenden, vielleicht auch 30, 40 Rückfragen beantworten zu müssen, wenn sich dann jemand meldet und sagt, wieso zahle ich 27 Euro auf dieser Rechnung, diese Fragen kommen. Und das sind alles Sachen, die kann man eigentlich, wenn man ein gutes erstes Gespräch führt, schon im Vorfeld einfach abklären. Und ich muss nicht diese Erfahrung machen, dass ich dann irgendwann noch ein Jahr Betrieb der Energiegemeinschaft frustriert da sitze als Betreiber und sage, alles viel mehr Aufwand und ich möchte das nicht mehr und jetzt muss ich mir auf die Schnelle irgendeinen Dienstleister suchen, was dann oftmals Kosten verursacht, ein bestehendes System in ein anderes zu portieren quasi, das kostet Geld und das sind einfach Fallstricke, die man vermeiden kann.
Gibt es bei Energiegemeinschaften auch das Speicherthema der Energie? Wir produzieren ja sehr viel Sonnenenergie. Ja,
das Thema kommt jetzt immer stärker. Also du machst da eigentlich einen sehr großen Bereich auf, aber bleiben wir vielleicht einmal ganz fokussiert bei den Stromspeichern. Viele Energiegemeinschaften haben als einzige Erzeugungsform Photovoltaik. Das heißt, nicht jede Energiegemeinschaft hat den großen Vorteil, eine Kleinwasserkraft oder Biogasanlage zu haben, die rund um die Uhr Strom produziert. Und bei diesen PV-getriebenen Energiegemeinschaften, bei denen ist die Speicherung natürlich ein großes Thema, weil die versorgen sie natürlich ausschließlich am Tag untereinander, in der Nacht kein PV-Strom und natürlich auch stark jahreszeitabhängig. In der Winterzeit brauchen die meisten ihren PV-Strom selber und damit wird dieses Modell der Energiegemeinschaft ein Schritt weit unattraktiver oder zumindest zeitlich eingegrenzt. Mit einem Stromspeicher könnte ich meinen PV-Überschuss untertags speichern und in die Energiegemeinschaft einspeisen in der Nacht. Und wir machen das auch schon in einzelnen Energiegemeinschaften, dass Überschuss untertags von den privaten Speichersystemen gespeichert wird und in der Nacht dann eingespeist wird, weil wir ja genau wissen, in der Energiegemeinschaft gibt es auch in der Nacht einen Bedarf und wir wissen genau, wie viel jeder einspeisen darf, damit am Ende dieser Strom auch in der Energiegemeinschaft verbraucht wird.
Das heißt, und da läuft ja technologisch jetzt auch einiges und da brauchen wir ja neue Sensoren, die relativ rasch reagieren, dass ich weiß, wer braucht aktuell was und so, oder?
Da genau. Und das ist genau der Bereich, wo man jetzt von einem zum anderen kommt. Wir arbeiten in Energiegemeinschaften aktuell mit den Smart Meter Daten. Und die Smart Meter Daten bekommen wir immer nur im Nachhinein. Das heißt, ich könnte dir Stand jetzt nicht sagen, ob in meiner Energiegemeinschaft gerade ein Überschuss vorhanden ist oder eine Unterdeckung. Das weiß ich morgen oder ich kann es dir von gestern sagen, aber nicht jetzt. Aber jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich entscheiden muss, möchte ich den Speicher entladen, weil ich kann ja nicht morgen sagen, man hätte ich doch gestern in der Nacht den Speicher entladen. Das bringt uns nicht weiter. Und da gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist den wir jetzt verfolgen. Ich nenne ihn immer den statischen Ansatz. Wir wissen genau, unsere Energiegemeinschaft verbraucht in der Nacht ungefähr 10 kW. Und wenn es da einen Speicher in der Energiegemeinschaft gibt, dann kann ich direkt am Wechselrichter einstellen, dass in der Nacht immer, nehmen wir von 22 Uhr bis 5 Uhr in der Früh, mit 5 oder 6 kW eingespeist wird und ich weiß, diese Energie landet in der Energiegemeinschaft. Das ist aber natürlich ein Workaround, also nicht sehr dynamisch, nicht sehr zukunftsfähig, aber Jetzt hilft er uns. Wir sind aber in einigen Energiegemeinschaften jetzt schon einen Schritt weitergegangen und haben dort eben diese Sensoren quasi installiert. Da gibt es verschiedene. Das heißt, mein Ziel ist es ja, jetzt in dem Moment zu wissen, was in meiner Energiegemeinschaft passiert. Das heißt, ich muss entweder deinen Smart Meter mit einem Lesekopf ausstatten. Da gibt es mittlerweile schon durchaus auch günstige Produkte, die du selber installieren kannst. Und dieser Lesekopf liefert mir Daten in Echtzeit. Und wenn ich diese Daten von dir bekomme, dann weiß ich genau, obwohl die Sonne scheint, haben wir zu wenig Energie in der Energiegemeinschaft. Und dann kann ich automatisiert, nicht händisch, nicht am Wechselrichter oder sowas, sondern wirklich vollautomatisiert mit einem Energiemanagementsystem meinen Speicher entladen, und zwar genau mit der Leistung, die die Energiegemeinschaft braucht, beziehungsweise auch in Abstimmung mit anderen Speichern in der Energiegemeinschaft. Aber das ist momentan, ich sehe das immer als zweiten Schritt, weil für viele Menschen war der Beitritt zu einer Energiegemeinschaft schon ein Schritt aus ihrer Komfortzone. Strom kommt aus der Steckdose. Ich musste mich nie damit beschäftigen. Und jetzt prasselt viel auf diese Menschen ein. Waren flexible Stromtarife, steigende Strompreise, steigende Netzentgelte. Plötzlich wird aus diesem No-Interest-Product, Strom war immer da, immer kostengünstig da, ein Produkt, mit dem ich mich beschäftigen muss, wo ich selber aktiv werden muss. Und das ist schon einmal schwierig, diese Menschen überhaupt in eine Energiegemeinschaft zu bringen. Das verlangt ihnen oftmals schon durchaus Überwindung ab. Und darum ist es so wichtig, diese Menschen nicht zu überfahren. Weil wenn ich schon bei der Infoveranstaltung sagen würde, ah ja, und dann komme ich vorbei und dann installiere ich euch auch noch ein zusätzliches Gerät, das mir dann Live-Daten schickt, ah ja, und das kostet euch 200 Euro, die müsst ihr auch gleich zahlen, dann ist diese Hemmschwelle nur viel, viel höher. Und darum glaube ich, der erste Schritt ist einfach, diese Energiegemeinschaften mit so wenig Hemmschwellen wie möglich zu starten, zu gründen. Und wenn dann ein gewisses Vertrauen in dieses System und in die dahinter arbeitenden Menschen vorhanden ist, dann kann ich die weiteren Schritte machen. Und diese weiteren Schritte braucht's, um das Potenzial von Energiegemeinschaften zu entfalten, weil dieses Speicherthema von dir war ja perfekt gewählt. Der Speicher führt plötzlich dazu, dass sie die Energiegemeinschaft nicht mehr nur am Tag selber versorgt, sondern theoretisch rund um die Uhr, auch im Winter. Und das erschließt einfach ganz neue Möglichkeiten, und da müssen wir hin.
Wo ist der Stand aktuell bei Energiegemeinschaften auf europäischer Ebene und in Österreich?
Also wir haben in Österreich ungefähr 3000 Energiegemeinschaften. Das heißt, es ist kein Thema mehr, wo man sagt, ja, die paar Energiegemeinschaften. Nein, wir haben 3000 Energiegemeinschaften. Ja, viele sind noch klein. Das heißt, wir haben viele Energiegemeinschaften, die halt 20, 30, 40, 50 Mitglieder haben, wo halt vielleicht 100.000 Kilowattstunden im Jahr gehandelt werden. Wir haben aber auch schon Energiegemeinschaften, auch bei mir, die halt 2, 3 Millionen Kilowattstunden, die 2, 3, 400 Teilnehmerinnen haben, die schon etwas größer sind. Österreich ist da wirklich durch das ERG einfach in eine Vorreiterrolle in Europa gekommen, und die meisten Länder, vor allem Deutschland, schauen ja sehr neidisch auf uns, weil es diese Möglichkeit schon gibt.
Warum will der Gesetzgeber, fördert der Gesetzgeber diese Initiativen? Ich könnte ja sagen, okay, produziert trotzdem euren Strom, liebe Bäuerinnen und Bauern, und liefert es ins Netz. Wir machen das dann schon, die Netzbetreiber machen das dann schon. Warum braucht es die Gemeinschaft?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber eine tolle Frage eigentlich. Die Energiegemeinschaften kommen ja aus der EU. Es hat ja 2018 mit dem Clean Energy for All Europeans Package von der EU erstmals diesen Begriff Energy Communities gegeben. Da war das noch sehr vage. Energy Communities sollen Menschen ermöglichen, gemeinsam Energie zu erzeugen und produzieren. Jeder hat sich gefragt, was ist damit überhaupt gemeint? Und das Schlagwort dahinter war immer Empowerment. Das heißt, geben wir den Menschen mehr Möglichkeiten, holen wir sie ab, binden wir sie ein. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen. Und da könnte man jetzt wahrscheinlich verschiedenste Facetten diskutieren. Das beginnt einfach damit, nehmen wir uns und allen anderen die Möglichkeit, ständig Ausreden zu finden. Und das war ja immer, na, ich installiere keine PV-Anlage, weil ich bekomme von meinem Energieversorger ja nur 3 oder 4 Cent, und das rechnet sie nicht. Diese Ausrede gibt es nicht mehr. Schau, ob es eine Energiegemeinschaft gibt, oder gründe eine Energiegemeinschaft, finde 2, 3, 4 oder mehr Teilnehmerinnen, die mit dir gemeinsam zusammenarbeiten möchten, und bestimme deinen Preis weitestgehend in Absprache mit den Verbrauchern selber. Die Leute werden durch diese Energiegemeinschaftsthema einfach aus ihrer Komfortzone geholt. Es erfolgt Bewusstseinsbildung. Also ich habe viele Menschen, die sich gefühlt noch nie mit dem Thema Energie beschäftigt haben, in Energiegemeinschaften, die zu Infoveranstaltungen kommen. Und das sind oft die Menschen, und das freut mich dann immer besonders, die besonders aktiv werden, die dann nach der Infoveranstaltung oft gar nicht mehr zu bremsen sind, die teilweise dann zu Missionaren werden für die Energiegemeinschaft und zu ihren Nachbarn gehen und sagen, schau, ich bin da jetzt wo drin, das ist so super. Und ich glaube, das braucht's. Wir brauchen mehr Eigeninitiative, auch in der Energiewende und ich glaube im ganzen Leben. Wir müssen aufhören, immer Ausreden zu suchen, die Schuld bei anderen zu suchen, warum etwas nicht geht, sondern einfach mal zu sagen, im ersten Schritt stehe ich auf und schaue mal, was ich machen kann. Was kann ich verändern? Wie kann ich einen Beitrag leisten? Und nicht sagen, ja, nur weil ich was verändere, das bringt ja überhaupt nichts. Doch, das bringt etwas. Und mit den Energiegemeinschaften ist es genau dies. Wir holen die Leute heraus, wir holen sie vor den Vorhang, wir versuchen sie zu motivieren, gemeinsam auch, und das zeigen ja viele Vereine am Land, gemeinsam geht es leichter. Keiner ist bei der Feuerwehr, weil er dort so gut verdient, freiwillig. Keiner ist beim Sportverein Funktionär, weil er da Geld bekommt. Nein, das ist ehrenamtlich. Das machen die Leute, weil sie die Sache gut finden, weil sie zum positiven Ortsklima und so weiter beitragen möchten. Und bei den Energiegemeinschaften ist das jetzt auch der Fall, dass wir da einfach gemeinsam etwas machen können und aus diesen gemeinsamen entstehen dann hoffentlich ganz viele weitere Projekte.
Wenn du jetzt zum Schluss einen Wunsch frei hättest, die Energiewende zu befeuern, was wäre der größte Wunsch, der größte Hebel aus deiner Sicht?
Das ist eine tolle Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist, einfach weil ich viele, viele Menschen habe. Und ich glaube, man muss ja immer sagen, wie formuliere ich den Wunsch? Ich würde mir schon mal wünschen, ich bin ja selber Wissenschaftler oder jahrelang in der Wissenschaft und Forschung gewesen, ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Diskussion faktenbasiert führen. Es kann nicht sein, dass ich 2025 noch immer über irgendwelche Theorien kommentieren muss, wie den Klimawandel gibt es ja gar nicht und so weiter. Und ich mache auch Schulprojekte mit Schulen, ich finde das ganz, ganz spannend. Und da kommen ich lasse die Schülerinnen immer selber Entscheidungen treffen. Also wir machen dann zum Beispiel Interviews mit den Großeltern. Wie oft hat es früher bei euch Schnee gegeben? Wie war der typische Winter? Und die Schülerinnen sind dann oftmals erstaunt, dass wir früher, da reden wir ja oftmals gar nicht vor 100 Jahren zurück, gar nicht, vor 30, 40 Jahren noch Winter hatten, wo halt der Schnee zwei Monate, also wo es zwei Monate Schnee gab, wo es kalt war, wo es oft sogar einen Skilift in kleinen Orten gab und so weiter. Also, dass wir diese Diskussion noch immer nicht nur faktenbasiert führen und uns einfach sagen, den Klimawandel gibt es, weil der ist da und die spürt ja auch jeder. Also man braucht ja nur beim Fenster rausschauen, das ist ja fast Realitätsverweigerung. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Und dann, glaube ich, geht es darum, dass wir die Diskussion positiv führen. Welche Chancen haben wir? Also ich sage immer, mir hat immer, meine Großeltern sind selber Landwirte und für mich war das immer, mir hat immer diese Idee voll gut gefallen. Ich war nicht der unbedingt mitarbeiten wollte, weil das war vielleicht, spülen war mir viel, viel lieber, eh klar, aus Nachmittag vielleicht das Feld zu rächen. Aber mir hat das immer gefallen, dass die alles selber gehabt haben. Also vom Fleisch, die haben alles gewusst, vom Gemüse, vom Obst, von den Getränken, die Verwertung, wenn der Opa Schnaps brennt hat und solche Sachen. Also das hat sich für mich stimmig angefühlt. Und ich habe es als Kind nicht beschreiben können. Mir hat das gefallen. Mittlerweile würde ich sagen, das ist stimmig. Das ist ja das, was eigentlich, wie soll ich sagen, normal will ich nicht sagen, aber das, so wie es eigentlich sein sollte. Wir produzieren das, was wir brauchen, selber. Und muss nicht jeder selber alles produzieren. Ich kann dann zum Nachbarlandwirt umgehen und sagen, weiß nicht, du brauchst Schweinefleisch und ich kriege für dich Rindfleisch oder wie auch immer, ich kann zusammenarbeiten. Das fühlt sich einfach stimmig an. Und da messen wir aus meiner Sicht einfach auch im Energiebereich wieder hin. Raus aus einem System, das ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen ist, nämlich Verantwortung abzugeben, alles kommt, alles wird geliefert, irgendwer anderer kümmert sich schon darum, hin in selber wieder mehr Eigeninitiative zeigen, an den Tag legen und einfach diese Chancen sehen. Weil ich glaube, meine Großeltern, für die ist das eher unverständlich, warum kaufe ich Fleisch aus Argentinien oder irgendwo. Und das ist ja, wenn wir ganz neutral darüber nachdenken, eigentlich
nicht stimmig.
Nicht stimmig. Und da würde ich auch gerne die Diskussion hinführen. Und jetzt haben wir es halt auch im Energiebereich. Ja, vor 20 Jahren hat es die Möglichkeit nicht gegeben, eigenen Treibstoff zu produzieren, eigenen Strom zu produzieren. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit. Ich kann mich in einem kleinen Ort, ich kann mich als Landwirt selber auch mit Energie versorgen, mit meiner Energie vom Dach und damit meine Lebensmittel produzieren und verkaufen und so weiter. Und ich kann mit dem Thema Energiegemeinschaften auch andere mitnehmen. Und ich glaube, die Energiegemeinschaft bietet einfach so viele Vorteile. Und wir sehen in der öffentlichen Diskussion oftmals nur die Nachteile, wie oh, die Großwindkraftanlage, die da 2 Kilometer entfernt steht, die ist aber nicht schön. Oder ja, die neue Netzleitung, die irgendwo gebaut werden muss, ja, die ist nicht schön. Ja, es gibt so viele Sachen, aber ich glaube, man muss das in einen Kontext rücken und das wäre einfach mein Wunsch, faktenbasiert und dann das Positive hervorzuheben, weil wenn jemand diese Chancen oder die Energiewende mit meinen Augen sehen würde, dann würde jeder sofort mithelfen. Und da fällt mir leider nur ein bisschen das Patentrezept, wie kann ich alle Menschen dazu bringen, die Welt mit meinen Augen zu sehen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber zumindest das Positive an der Energiewende zu sehen und anzupacken. Für uns selber und natürlich auch für unsere Kinder. Ich kann nicht Kinder in diese Welt setzen und dann sagen, ja, ist eh wurscht.
Kurt, das war sehr stimmig mit dir im Podcast. Danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in die Energiewende, in die Energiegemeinschaften. Das Wort stimmig versuchen wir in unserem Podcast auch umzusetzen. Wir möchten vor allem zum Nachdenken anregen und dazu hast du heute beigetragen. Dafür sage ich herzliches Dankeschön. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte. Wir freuen uns über viele interessierte Hörerinnen und Hörer bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HABE-Lieferant bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg, Gumpenstein.